Hallo und herzlich willkommen heute zur 81. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Meine Tour durch das Remstal geht heute weiter, diesmal zu einem wirklich ziemlich gechillten Typ, der am Mischpult genauso eine gute Figur macht wie an der Kelta. Die Rede ist von Moritz Heitle, der viel von einem Kreativen, einem Künstler in sich trägt und der dieses Geschenk nicht nur in sich trägt, sondern es richtig auslebt. Nicht nur beim Weinmachen. Meine Frage, ob er schon einmal gleichzeitig in zwei Frauen verliebt gewesen sei, verneint Moritz Heitle zwar, kommt dann aber doch nicht umhin, parallele Liebschaften zu gestehen. Seine Liebe zum Beispiel für den Hip-Hop und den Rap, seine Liebe fürs Graffiti-Sprayen und seine Liebe für den Wein, die beiden anderen Lieben zunächst ergänzt und mit der Zeit sogar verdrängt habe. Und beim Wein schlägt sein Herz sowohl für eine blonde Diva als auch für einen raubeinigen Draufgänger. Moritz Heitle liebt sie beide so wie sie sind, und doch weiß er, dass er Hand anlegen muss, ihnen gelegentlich sogar die Sporen zeigen, um ihre schönsten Seiten hervorzukehren und sie gleichzeitig maximal sie selbst sein zu lassen. Mit Anfang 30 scheint er seinen Stil gefunden zu haben. Schlanke, mineralische Rieslinge und frische, elegante Lemberger. Und auch das ist nur ein Teil der Wahrheit. Letztlich geht es doch darum, sagt er, dass sich in meinen Weinen die Herkunft niederschlägt, die Lage, der Boden und alles andere, das den jeweiligen Standort kennzeichnet. Weil ich im Glas die Kargheit des Pulvermescher und den Überschwang des Häder schmecken und erleben möchte, nehme ich mich als Kellermeister so weit wie möglich zurück. Ich will puristische, ich will reine Weine ohne Lametta und schmückendes Beiwerk. Wer die Weine von Moritz Heitle verkostet, merkt alsbald, dass der junge Winzer keine Angst vor Ecken und Kanten hat. Charakterstark sind sie alle und weit entfernt vom geschmacklichen Mainstream. Moritz hat es jedoch nicht nur binnen weniger Jahre geschafft, die Weinstilistik des elterlichen Betriebes weiterzuentwickeln. Er hat auch den Außenauftritt und die Kundenkommunikation entscheidend modernisiert und für junge Menschen und all jene geöffnet, für die Wein nicht in erster Linie ein edles, traditionsbeschwertes Getränk ist, sondern eins, das zum Feiern einlädt, zum Tanzen und um unbeschwert eine gute Zeit zu haben. Eine gute Zeit hatte ich auch mit Moritz Heitle, als ich ihn in Städten besucht habe. Hier nun zunächst das Interview mit ihm. Eine weitere Episode steht dann ganz im Zeichen unseres gemeinsamen Tastings. Los geht's! Hallo Moritz.
Hallo, herzlich willkommen.
Schön, dass wir hier bei dir gerade den Betrieb uns mal ein bisschen anschauen konnten. Beeindruckend, einer der älteren Betriebe hier in der Region Remstal.
Genau, ja.
Aber zuerst mal eine Eingangsfrage. Sag mal, warst du schon einmal in deinem Leben in zwei Frauen gleichzeitig verliebt?
Gute Frage. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich glaube so richtig verliebt in zwei war ich noch nie.
Wie schwer das sein kann. Du hast ja auch mehrere Lieben, mit denen du dich so durchs Leben bisher bewegt hast. Da ist sicherlich einmal das Graffiti. Du hast dann auf der anderen Seite, bist du glaube ich auch Rapper oder sowas gewesen?
Ja, war ich, ja.
Warst du? Und da gibt es halt auch die Liebe zum Wein.
Genau.
Wenn du dich entscheiden müsstest, welches von den dreien ist die größere Liebe?
Mittlerweile glaube ich, ist der Wein. Wobei das nicht ganz stimmt, weil die Liebe für Hip-Hop generell ist schon noch da, aber ich bin selber nicht mehr so aktiv. Ich bin da jetzt mehr Konsument, würde ich sagen. Also das mit dem Rappen, da fühle ich mich mittlerweile auch ein bisschen zu alt, hört sich vielleicht dumm an, aber um da jetzt, also ich habe ja keine richtigen Lieder geschrieben oder so, oder nur ganz selten, sondern ich war ja eher bei so Freestyle-Battles aktiv, also bei so Wettkämpfen, wenn man so will. Und da bin ich schon mittlerweile am oberen Ende, wäre ich am oberen Ende vom Durchschnittsalter, wobei auch die Szene sich da in den letzten Jahren stark verändert hat und deswegen reizt es mich da mittlerweile auch gar nicht mehr so arg.
Aber das war mal in einer bestimmten Phase sehr wichtig, oder?
Ja, ich habe auch sogar das eine oder andere Mal gewonnen, aber ich habe auch oft verloren. Aber nö, das war schon, das hat mir einfach Spaß gemacht. Aber war halt immer so ein Hobby von mir. Und bei Graffiti ist so, das mache ich immer noch nicht so oft. Ich würde jetzt auch sagen, im Vergleich zu richtigen Sprayern bin ich natürlich auch viel zu wenig aktiv, weil mir einfach auch die Zeit fehlt. Aber ich merke immer wieder, wenn ich so ein bisschen gestresst bin oder viel gearbeitet habe, dass es ein sehr schöner Ausgleich ist und auch mal wieder den Kopf freischaltet. So.
Spannend. Und dann gibt es ja auch, wenn du den Wein mal in den Fokus nimmst, auch zwei Lieben, ne?
Ja.
Den Riesling und den Lemberger.
Genau, ja. Ja, ich meine, der Vorteil bei meinen Lieben ist halt, dass die
kompatibel in der Regel, sind.
Genau. Ich weiß jetzt nicht, wie Frauen darauf reagieren würden, wenn es noch eine andere gäbe, aber der Riesling hat sich bisher jetzt noch nicht beschwert, dass auch noch ein Keller, auch noch ein Lemberger im Keller liegt.
Und was bedeutet Weingenuss für dich?
Ja, Weingenuss im besten Fall immer in Gesellschaft von Freunden. Finde ich, da macht es am meisten Spaß. Und ansonsten ist es auch schön zum ein bisschen relaxen. Und ja, passt immer ein gutes Glas Wein.
Wein. Du hast den Betrieb hier übernommen. Wann war das?
2014 bin ich eingestiegen. Mhm. 2014 war mein erster eigener Herbst sozusagen. Mhm. Da hat mich mein Vater auch von vornherein, ich will nicht sagen ins kalte Wasser geschmissen, aber hat mich auf jeden Fall eigentlich von vornherein alles selber entscheiden lassen. Und wenn ich dann mal eine Frage an ihn hatte, hat er eigentlich am Anfang immer eher so ein bisschen so nach dem Motto, ja, du warst doch in Geisenheim, nicht ich. Also, hat mir da vollkommen die Verantwortung übergeben. Und klar, wenn ich Fragen hatte, war er schon da. Aber er hat eigentlich immer mich entscheiden lassen, muss ich sagen.
Wie hast du dich in der Zeit gefühlt oder auch präpariert gefühlt für die Aufgaben, die da auf dich zugekommen sind?
Ich dachte eigentlich, ich habe relativ viele Praktika gemacht. Ich habe ja Ausbildung gemacht und Praktika. Ich wollte ja eigentlich gar nicht das Weingut übernehmen früher. Ich wollte ja immer Kfz-Design studieren eigentlich. Und nach dem Abitur habe ich meinen Vater überreden können, dass ich ein Jahr noch Zeit bekomme, weil ich muss dazu sagen, ich bin aus zweiter Ehe und deswegen ist der Altersunterschied zwischen meinem Vater und mir relativ groß. Und er hat jetzt wollte jetzt eigentlich nicht, dass ich da noch ewig auf Selbstfindungstour gehe, aber er hat dann zugelassen, dass ich ein Jahr bekomme, wo ich halt so ein bisschen in die Designrichtung oder Automobildesignrichtung Praktika machen kann und aber auch in die Weinbaurichtung Praktika machen kann im Wechsel. Und Und da habe ich das dann auch erst so richtig, hat sich das so richtig entwickelt. Und dadurch habe ich aber schon relativ viel Praktika gemacht, bis ich mich dann entschieden habe, quasi die Ausbildung anzufangen. Hatte ich schon zwei Herbste, weil mein allererstes war beim Paul Fürst. Und dann war ich im Frühjahr quasi, war ich noch in Australien. Und dann habe ich die Ausbildung angefangen beim Thomas Seger ein Jahr und ein Jahr beim Gunter Künstler. Und dann noch in Geisenheim studiert und da auch in den Semesterferien war ich einmal in Kalifornien, habe ich mein Praxissemester gemacht und dann habe ich noch ein zweites Praxissemester gemacht in Burgund. Und ja, deswegen dachte ich eigentlich, ich wüsste, wie es geht, aber als ich dann zu Hause war und man weiß zwar, wie jeder Arbeitsschritt funktioniert, aber man merkt dann erstmal, worauf man eben nicht geachtet hat in den Praktika, weil man hat halt immer gesagt bekommen, was man tun soll, aber man hat nie darauf geachtet, wann welcher Schritt jetzt
wirklich wichtig ist. Und wie lief's
dann? Ja, überraschend gut. Wie gesagt, ich habe dann öfters schon auch meinen Vater noch gefragt, wie er das jetzt gemacht hätte oder hat. Und viel habe ich dann einfach auch ausprobiert und ich muss sagen, in meinem ersten Herbst habe ich fast 10 Kilo abgenommen. Das war ja auch 2014, war auch das Jahr, wo die Kirschessigfliege kam. Und es hat auch war sehr verregnet im Herbst bei uns hier in Württemberg. Und haben mich viele Kollegen bemitleidet, dass das eigentlich echt ein Scheißherbst war zum Anfang. Aber ich muss sagen, war eigentlich gut so, weil dadurch habe ich gleich gelernt, wie es laufen kann. Und dann war 2015 im Vergleich war dann eigentlich ein Spaziergang.
Das ist ja die eine Seite, ist sozusagen die Praxis dann, wenn man jeden Tag wieder sozusagen ran muss. Das andere sind sozusagen die Grundüberlegungen, mit denen man rangeht, Ideale, auch Visionen vielleicht, wo will man hin mit dem Weingut, auch mit sich selbst ein Stück weit. Hast du damals 2014 schon solche Dinge, waren die in deinem Kopf oder hat sich das erst dann in den Jahren danach entwickelt?
Also ich hatte das auch schon damals im Kopf, allerdings hat sich das jetzt schon in den letzten 6 Jahren nochmal stark verändert und wie soll ich sagen, der Fokus ist nochmal ein bisschen enger geworden. Damals war ich ja noch frisch von Geisenheim, da war so, was generell, was ich gerade finde, viele Winzer halt immer sagen, oder was wir auch in Geisenheim einfach so gelernt haben, dass man halt das Sortiment kleiner machen muss oder kleiner machen sollte, dass es halt viele Vorteile hat. Und damals haben auch alle immer vom Burgund gesprochen, als das, oder ist auch heute noch so, das Mekka für Winzer ein bisschen. Und deswegen war halt für mich damals Spätburgunder Chardonnay sehr wichtig. Oder hat mich halt am meisten interessiert und aber auch von der Heimat her war halt mein Vater immer sehr erfolgreich mit seinen Lembergern und in Städten auch bei uns immer schon die wichtigste Rebsorte gewesen, der Riesling. Und deswegen war damals mein Ziel, mich auf 4 Rebsorten zu spezialisieren. Und über die Jahre, wo ich dann jetzt hier das Weingut führe oder mitführen darf sozusagen, ist im Familienbetrieb immer relativ, wer da führt, aber habe ich halt auch gemerkt, dass 4 Rebsorten eigentlich kein Fokus ist. Und dann ist so der Lemberger ein bisschen stärker in Fokus gerückt und hat so ein bisschen den Spätburgunder nach hinten gedrängt und der Riesling hat dann irgendwann den Chardonnay nach hinten gedrängt. Und jetzt ist es eigentlich so, dass Riesling und Lemberger meine 2 wichtigsten Rebsorten sind oder auch das, wo ich den Fokus drauflege. Und aber das hat sich dann einfach auch so in den letzten Jahren im Verkauf noch herauskristallisiert, ist schon auch, dass der Riesling noch deutlich mehr Bedeutung hat als der Lemberger.
Okay, überrascht mich ein kleines bisschen, weil man könnte natürlich denken, Mensch, es gibt so viel Riesling in Deutschland und es gibt so viele renommierte Gebiete, Mosel, die ganzen Gebiete am Rhein. Ja. Wie will da jemand in Württemberg im Remstal sich mit einer Rebsorte profilieren, die ja eigentlich in vielen anderen Regionen viel prominenter, auch was die Wahrnehmung anbelangt, ist?
Ja, also das werde ich oft gefragt oder haben auch schon viele Freunde in der Weinbranche mir geraten, eben nicht zu sehr den Fokus auf Riesling zu legen. Wir haben jetzt mittlerweile knapp über 50% Rieslinganteil im Weingut und es ist trotzdem noch zu wenig. Also es ist immer die Rebsorte, die als erstes ausverkauft ist. Und von daher fühle ich mich eigentlich schon irgendwo bestätigt. Ich weiß natürlich auch, dass wir als Württemberger mit Riesling gern ein bisschen belächelt werden, weil wir halt nicht die Schieferböden haben wie jetzt die Mosel und generell natürlich ganz andere Regionen für Riesling stehen und Württemberg halt generell eher das Rotwein-Image hat. Aber es hängt halt auch damit zusammen, ich bin der Meinung, dass man meistens am erfolgreichsten ist, wenn es authentisch ist. Und authentisch ist meistens das, in meinen Augen, was traditionell halt schon immer wichtig war. Und da war Stetten im Speziellen jetzt halt schon immer so ein bisschen das Rieslingdorf in Württemberg. Was auch damit zusammenhängt, dass wir halt generell ist das Remstal schon der kühlere Teil von Württemberg. Und speziell Stetten liegt auch nicht direkt im Remstal, sondern in so einem Seitental, wo wir fast nur Ost- und Westlagen haben, die also dementsprechend auch immer nur einen halben Tag lang Sonne bekommen. Und wir haben halt mit Kieselsandstein und Schilfsandstein generell sehr karge Böden, was dann doch relativ mineralische Rieslinge hervorbringt. Und nicht so diese fetten Fruchtbomben, die man sonst so ein bisschen von Württemberg erwartet.
Aber jetzt im Konzert mit anderen Rieslingen, wo wäre dann, sagen wir mal, die Identität oder das Alleinstellungsmerkmal eines Stettener Rieslings im Vergleich zum Pfälzer Rheinhessen-Riesling?
Also ich finde, gut, das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal, aber das ist auf jeden Fall für mich so immer ein Zeichen, dass es schon ein großer Wein ist. Wir haben beim Pulvermecher zum Beispiel immer eine enorme Salzigkeit, Und also das ist relativ filigran immer. Pulvermecher hat immer in der Nase, ist ja relativ zurückhaltend. Jetzt zum Beispiel im Vergleich zum Häder, der auf der anderen Seite von Stetten liegt, wo wir halt ein bisschen fettere Böden haben, wo mehr Gipskäuper und bunter Mergel ist. Da haben wir viel fruchtbetonteren Riesling. Und beim Pulvermecher, der ist eigentlich immer schlank. Also selbst 2015, wo es extrem heiß war, wo wir damals auch noch meiner Meinung nach einen Tick zu spät geerntet haben, 2015. Das war noch so einer der wenigen Streits, die mein Vater und ich hatten. Da haben wir uns um Lesezeitpunkt gestritten, gerade beim Pulvermecher. Und der hatte nachher seine 14% Alkohol, was für mich eigentlich so ein bisschen der Albtraum war. Aber es waren eigentlich alle Leute damals überrascht, wie wenig man das dem angeschmeckt hat und wie elegant er trotzdem rüberkam. Ich meine, es hört sich jetzt schon fast ein bisschen lächerlich an, elegant mit 14% zu sagen, aber man hat es dem nicht unbedingt angemerkt. Jetzt haben wir natürlich von 2015 gelernt und so einen hohen Alkohol haben wir zum Glück nicht mehr hinbekommen. Aber trotzdem ist, also Pulvermecher generell sehr mineralisch, sehr elegant und schlank, hat einen langen Abgang und eben eine enorme Salzigkeit. Und das ist so für mich ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal von Pulvermecher.
Gut, ich würde schon sagen, ähnliche Stilistiken finden sich auch in anderen.
Ja.
Aber das Entscheidende ist ja, dass du sagst, ihr seid mit diesem Riesling, mit eurem Riesling-Stil, dem Heidle-Stil, erfolgreich.
Ja.
Das heißt, die Menschen lieben es. Ob die nun immer gleich das Besondere dieses Rieslings suchen oder ob die einfach auch ein Stück weit verliebt sind in das Weingut Heidle und deshalb sagen, den will ich, ne?
Kann auch sein, ja.
Das kann ja genauso gut. Das
ja.
Kann genauso gut sein. Du hast auf meine Antwort, wie du dich beim Beginn strategisch aufgestellt hast, war die erste, hast du gesagt, okay, du willst die Rebsorten, du willst dich da fokussieren und schlanker werden.
Genau.
Gibt es noch weitere? Sagen wir mal, grundfeste Eckpfeiler, die du gesagt hast, das ist dann der zukünftige Heidle-Stil.
Ja, also gut, wir machen jetzt seit 2014 bewirtschaften wir alle Weinberge biologisch zertifiziert.
Okay, also auch mit deinem.
Ja, wobei dann mein Vater auch schon in die Richtung vorgearbeitet hat. Das war ja auch mal früher schon mal Thema im VDP, wobei ich da jetzt ehrlich gesagt gar nicht weiß, ob das nur Württemberg war oder Deutschland. Aber deswegen hat man damals schon relativ viel vorgearbeitet in die Richtung. Mhm. Und mein Vater hat, also wir haben schon, bevor ich übernommen habe, kein Glyphosat mehr eingesetzt, schon 2 Jahre vorher, und auch keine Phytohormone mehr. Und wir haben schon ganz lang keinen Mineraldünger mehr eingesetzt. Also das ist schon wirklich lang. Und auch unser Außenbetriebsleiter hat da schon immer Wert drauf gelegt, dass das also sehr umweltschonend bewirtschaftet wird, auch wenn es damals noch konventionell gespritzt wurde. Mhm. Aber im Endeffekt, als ich das dann vorgeschlagen habe, war das eine relativ, also gab eigentlich keine Diskussion. Mhm. Dann war, ich habe das so vorgeschlagen, ob wir nicht voll die Umstellung machen sollen, und die Antwort war eigentlich, ja, ist ja eh nur noch der Pflanzenschutz. Mhm. Und dann haben wir das eigentlich gleich durchgezogen und hat super funktioniert und hat auch so ein bisschen einen ganz neuen Vibe reingebracht in den Betrieb. Und auch unser
Berichte, was war da neu? Was war da neuer Vibe?
Ja, wir haben, also auch unser Außenbetriebsleiter, der schon über 30 Jahre bei uns arbeitet, hat dann ständig neue Ideen angebracht, wie wir da noch mehr in die Richtung gehen können. Dann haben wir auch angefangen, 2014 dann nach Maria Thun Kalender zu arbeiten, mehr und mehr, was wir vereinzelt auch schon davor gemacht haben, aber halt nicht in der Konsequenz. Jetzt machen wir einen kompletten Rebschnitt danach, wir machen die Abstiche im Keller danach, die Abfüllung auch. Beim Gutswein machen wir manchmal eine Ausnahme, da muss es dann halt auch manchmal, wie es der eigene Kalender zulässt, laufen. Aber in der Regel versuchen wir das schon abzustimmen und haben mehr und mehr in die Richtung gemacht. Dann haben wir viel mit EM experimentiert, diese effektive Mikroorganismen. Haben damit viel probiert, weil halt wir natürlich auch generell biologischen Weinbau besser finden, aber halt trotzdem weg wollen vom Kupfer und da nichts unversucht lassen und deswegen jetzt auch ein bisschen noch in den letzten Jahren immer mehr in die Richtung mit der Biodynamie ausprobiert haben und das jetzt eigentlich voll komplett durchziehen möchten auch. Aber ja, also sind da noch in der Lernphase auch, möchte ich sagen. Also ich möchte mich da jetzt nicht mit gestandenen Biodynamikern messen. Aber wir wollen einfach, es ist unser Anspruch, so wenig Pflanzenschutzmittel auszubringen wie möglich.
Wo steht ihr da jetzt in puncto Kupfer? Braucht ihr es noch?
Ja, wir brauchen es schon noch. Ganz ohne geht es nicht, aber wir sind auf jeden Fall immer die letzten Jahre jetzt unterm Grenzwert weit drunter gewesen, von der Bilanz her, dass es jetzt eigentlich kein Problem ist. Aber man weiß ja nie, die letzten Jahre waren auch relativ dankbar. Ja, also es ist ja eher trocken gewesen die letzten Jahre, bis auf 2016, da war es natürlich schon ein bisschen schwieriger. Aber ja, wir müssen da auf jeden Fall schauen, dass die Pflanzen von sich aus noch resistenter werden, weil wir halt auch das Problem haben in Württemberg vor allem, dass wir relativ steile Weinberge ja auch haben, die wir aber trotzdem im Direktzug noch bewirtschaften müssen. Und wenn es halt bei uns regnet, dann können wir in manche Weinberge erstmal 2 bis 3 Tage nicht mehr reinfahren. Und ja, deswegen hoffen wir, dass da noch viel passiert. In Sachen Pflanzenschutz oder ja, dass es da noch andere Möglichkeiten gibt und die deswegen auch damals die Vielversuche mit dem EM, das sind ja so Hefen und Bakterien, wo man halt die Idee hatte oder hat, dass die quasi die Pilzsporen fressen sollen. Aber die sind so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, also das ist schon, wir benutzen die zum Beispiel auch als Reinigungsmittel im Keller und das funktioniert überraschend gut. Wir haben also, das ist wirklich so eine Allzweckwaffe irgendwie. Das ist so in Zuckerrohrmelasse angesetzt, so ein kleiner Gäransatz in Regenwasser und dann füllen wir das in Kanister und verwenden das eigentlich das ganze Jahr. Also geben das zum Spritzmittel dazu. Wir haben das aber auch schon im Weinberg an virusbefallene Rebstöcke gegossen, haben gemerkt, dass das Wachstum dann an den Stöcken deutlich vitaler geworden ist als an anderen Rebstöcken. Wie gesagt, wir haben es schon als Bodenreiniger im Kellerboden eingesetzt. Also es ist wirklich so ein bisschen so eine Allzweckwaffe.
Aber es ist biologisch?
Ja. Okay. Aber es gibt relativ wenige Versuche, weil da ein bisschen angeblich die Industrie natürlich dagegen arbeitet, weil das wäre natürlich schön, wenn sich jeder sein Mittel selber züchten kann und deswegen wird das noch so ein bisschen ausgebremst, aber es gibt schon so einige namhafte Winzer auch, die da viel damit arbeiten und auch davon überzeugt sind.
Okay.
Der Triebaumer ist zum Beispiel, glaube ich, auch schon, der macht das schon ein paar Jahre länger als wir. Triebaumer in Burgenland.
Burgenland, ja.
Ja, also und da gibt es noch mit Sicherheit einige andere, aber fällt mir jetzt gerade so nicht ein.
Okay. Wo hast du es her oder wo habt ihr es her?
Also wir haben es tatsächlich von unserem Außenbetriebsleiter, der hat das damals mitgebracht. Ja, seither probieren wir damit viel aus. Aber es ist noch relativ unbekannt, habe ich immer das Gefühl.
Also nochmal zurück, zweites wichtige Standbein oder die zweite wichtige Neuorientierung war, es geht hin zum biologischen Weinbau. Das wird jetzt sozusagen in den nächsten Jahren noch einen Schritt vorangetrieben.
Ja, also ja, seit 2017 sind wir fertig auf der ganzen Fläche voll zertifiziert.
Genau, ich meine jetzt in Richtung Biodynamie, jetzt geht es die nächsten Jahre noch ein Stück weiter. Hast du selbst gesagt, das ist ein Lernprozess?
Ja.
Gibt es dann auch sozusagen schon klare Eckpfeiler für die Keller?
Im Keller haben wir relativ wenig gemacht, schon die letzten Jahre. Also in der Regel versuche ich, alles spontan zu vergären. Wenn es mal nicht funktioniert, dann setze ich auch mal, wenn es eine Gerstockung gibt, eine Reinzuchthefe ein. Allerdings kam das selten vor. Und vor allem bei den Lagenweinen habe ich es eigentlich nie gebraucht. Die haben einfach dann auch genügend Zeit bekommen zu gären. Ich habe dann auch, ich meine, das ist ja auch ein Lernprozess. Ich habe dann irgendwann auch gemerkt, dass in der Regel die Weine von selber wieder anfangen zu gären, wenn draußen die Vegetation wieder losgeht. Also Ich glaube, die Erfahrung muss man wahrscheinlich auch machen, sonst glaubt man das nicht, wenn man so vom Studium kommt. Im ersten Jahr habe ich das nicht geglaubt, aber ich habe es dann irgendwann auch gemerkt, wenn jetzt ein Wein aufhört zu gären, dann kann man da meistens so viel Reinzuchthefe reinschmeißen, wie man will.
Passiert auch nichts.
Dann geht meistens nichts mehr. Wenn der Keller kalt ist im November, dann kann man so viel Heizstäbe oder Heizungen im Keller anschmeißen und Standheizungen und Kerzen aufstellen, dann geht da meistens auch nichts. In der Regel ist es dann so bei uns, dass dann von sich aus der biologische Säureabbau einsetzt. Mhm. Und im Frühjahr, wenn draußen die Vegetation wieder losgeht, dann gern auch meistens die Moschte weiter oder die Jungweine weiter. Und spätestens, wenn der neue Herbst anfängt, spätestens dann gärt es wieder richtig aktiv. Also von daher habe ich eigentlich die Erfahrung gemacht, dass es meistens doch funktioniert. Und man kann ja auch mit dem Vorklären relativ viel noch steuern, wenn man halt die extrem lang absitzen lässt, was ich am Anfang zum Teil noch viel gemacht habe und relativ klar in die Vergärung geht, dann gern den Moschte natürlich auch schlechter, wie wenn man ein bisschen drüber in die Vergärung geht. Also von daher gibt es, und ansonsten Schönungsmittel haben wir auch schon, habe ich eigentlich von Anfang an nicht eingesetzt.
Worüber wir ja schon mal gesprochen hatten, was mich auch gewundert hat, dass du ganz oder relativ deutlich und rigide sagst, Maische Standzeiten ist für dich nicht das Thema.
Nicht mehr, ja.
Nicht mehr, sondern du outest dich als Säurefreak.
Ja. Ja gut, das ist natürlich auch ein Vorurteil, gegen was wir ankämpfen müssen in Württemberg, weil wir ja schon als wärmere Region bekannt sind. Und ich versuche deswegen halt die Säure zu erhalten und auch ein bisschen in den Vordergrund stellen jetzt auch nicht. Die Weine sollen jetzt nicht nur nach Säure schmecken, das wäre auch schlecht. Aber es ist mir schon wichtig, die Säure zu erhalten und die haben wir halt durch das, dass wir in diesem kühlen Seitental vom Remstal sind. Wir haben zum Beispiel 2018 beim großen Gewächsen pH-Wert nach dem biologischen Säureabbau von 3,11 gehabt. Also schon relativ niedriger pH-Wert. Relativ stabile Säure. Wie gesagt, das war nach dem biologischen Säureabbau. Und unser extremstes Beispiel war jetzt, wir haben im Pulvermecher auch ein Kabinett gemacht, machen wir seit 2 oder 3 Jahren. Und der hat 2019, wobei ich mir da nicht sicher bin, ob das Labor sich da nicht vermessen hat, aber da war der pH-Wert irgendwo bei 2,7. Und dann ist natürlich noch einiges an Weinstein ausgefallen nach der Gärung. Aber auf der Flasche haben wir jetzt 11 Gramm Säure. Und das in Württemberg ist natürlich schon, und das kriegt man natürlich nicht, wenn man lange Maischestandzeiten macht. Da verliert man natürlich viel Säure. Ich mache allerdings schon, wir maischen das so ein bisschen an. Wir treten das mit den Füßen und lassen das dann ein paar Stunden auf der Presse stehen. Aber jetzt nicht über Nacht oder so. Also wirklich nur ein paar Stunden, dass es so ein bisschen von den Schalen noch Aroma zieht. Aber ich habe auch immer Angst, dass es dann irgendwann zu fett wird und deswegen dann pressen wir es.
Ich bin immer wieder auch überrascht, kann ich fast sagen, weil zwei Winzer mit demselben Ziel, schlanke Weine mit Grip, auch einem Säureeindruck zu produzieren, zwei Wege gehen. Ja? Keine Maischestandzeit hier, weil du Säure konservieren willst.
Ja.
Und der andere Winzer sagt mir, ach, da geht gar nicht, über die Maischestandzeit geht so viel Säure gar nicht verloren, aber ich kriege einen leichten Gerbstoffeindruck. Und dieser Gerbstoffeindruck macht im Grunde genommen für das Mundgefühl genau das, was Säure auch kann, nämlich Grip, gibt Rückgrat, gibt auch ein Stück Stabilität verbunden mit dem BSA. Und dann es sind zwei Wege, die Winzer einschlagen, aber wir haben eigentlich beide dasselbe Ziel.
Ja, manchmal ist es verrückt und manchmal macht es auch keinen Sinn. Aber es ist ja halt auch so die Philosophie vom Einzelnen. Ich meine, es gibt ja auch Kollegen, ich meine, dass der Jochen Beurer zum Beispiel, ich glaube, der lässt das wochenlang auf der Maische, vor der Gärung noch. Hat er mir mal erzählt. Ich weiß nicht, ob er es immer noch so macht. Und dem seine Weine sind ja jetzt auch nicht fett oder so. Von daher, manchmal ist es komisch. Manchmal frage ich mich auch, ob vielleicht dann am Ende doch das Terroir eigentlich das Wichtigste an allem ist. So. Aber
also, kennst Hans-Jörg Rebholz, ja, der hat auch 2018 in diesem warmen Jahr Meisterstandzeiten gemacht, genau mit dieser Argumentation, die ich gerade vorgetragen habe. Und er ist da, hat schlanke Beine, 12%, 11,5% und so weiter und so fort, mit viel Grip und Frische und so weiter. Also da scheinen mehrere Wege nach Rom zu führen.
Ja, genau. Also ja. Aber 2018, weil du es gerade angesprochen hast, war jetzt zum Beispiel auch ein Jahr, wo ich überrascht war. Wir haben natürlich daraus gelernt aus 2015, wie die meisten Winzer eigentlich aus 2015 gelernt haben, haben deutlich früher gelesen. Aber wir haben 2018 keinen einzigen Riesling anzeuern müssen. Und das war eigentlich auch so für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, also haben auch viele andere Winzer schon gesagt in, keine Ahnung, ich höre mir auch gerne Interviews an oder Podcasts mit Kollegen oder besuche auch viele Kollegen, unterhalte mich mit Kollegen und ganz oft sagen die ja, was die Alten früher gemacht haben, war meistens nicht so falsch, beziehungsweise war eigentlich das Richtigste, was man tun kann. Deswegen ist jetzt für mich auch der Riesling deutlich wichtiger geworden, weil ich halt einfach auch merke, dass sowohl im Keller önologisch als auch weinbaulich draußen im Weinberg der Riesling am wenigsten Probleme macht. Und im Verkauf wird dann nachher auch gedankt. Und deswegen denke ich, ist das schon der richtige Weg. Und dann hat es vielleicht doch mit dem Terroir zu tun, dass man diese Säurewerte trotzdem erhalten kann.
Wenn ich drei Städtener Rieslinge nebeneinander habe, woran erkenne ich deinen?
Schwierig. Kommt jetzt drauf an, welche Städtner. Also mir sagen, was ich immer witzig finde, weil ich das selber überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wenn wir jetzt gerade vom Pulvermecher reden, hatte ich schon ganz viele Sommeliers oder Gäste generell, die unabhängig voneinander immer wieder gesagt haben, dass Pulvermecher von uns immer nach Fenchel und Anis schmeckt. Mhm. Mein Vater hat mir mal gesagt, ich soll das auf gar keinen Fall in der Weinprobe sagen, weil er mag überhaupt kein Fenchel und mag überhaupt kein Anis. Ich eigentlich auch nicht so. Ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ich sehe das überhaupt nicht so. Aber es haben jetzt wirklich schon viele Leute unabhängig voneinander zu mir gesagt. Und vielleicht ist das so ein bisschen... Wobei ich auch der Meinung bin, dass Pulvermecher auch das Terroir so stark ist, dass Winzer unabhängig das oft ziemlich stark rausschmeckbar ist. Also ich habe das auch schon Pulvermecher Riesling von der Remser Kellerei als Pulvermecher erkannt oder auch vom Christoph Kern, von der Kellerei Kern, habe ich auch. Oder was eigentlich so für mich auch damals der Beweis war, dass das Terroir wirklich existiert, was ja lang belächelt wurde auch, oder ganz früher war es ja Standard, aber dann die letzten Jahre hat man in Württemberg die Lage eigentlich nicht mehr so im Vordergrund gehabt, bis dann die neue Klassifikation vom VDP kam. Und für mich war das in der großen Gewächsprobe damals, als ich meinen ersten eigenen Wein in der großen Gewächsprobe dabei hatte, verkosten wir alle Weine blind. Und damals waren es 22 Rieslinge aus Württemberg, die wir verkosten mussten. Und irgendwie bei Wein Nummer 7 habe ich schon beim Einschenken sofort gerochen, dass das meiner ist. Also ich habe noch nicht mal das Glas in der Hand gehabt, sondern nur die Flasche ins Glas eingeschenkt und habe sofort gerochen, dass es meiner ist, weil einfach die Nase so eindeutig für mich war. Und dann kam irgendwann Wein Nummer 20 oder so, also relativ am Ende kam nochmal ein Wein, wo ich dann im Glas allerdings nicht sicher war, ob das nicht doch auch meiner sein könnte. Und dann hat sich später herausgestellt, dass eben beides Städtner Pulvermecher war. Nur die Nummer 7 war also wirklich mein Wein und der am Ende noch kam, war vom Markus Heid. Und das hat mir dann auch bewiesen, weil wir auch total unterschiedlich arbeiten und auch total unterschiedliche Lesezeitpunkte haben. Und dass aber trotzdem der Wein sich so ähnelt, hat mir einfach bewiesen, dass das Terroir kein Marketing-Gag ist, sondern dass da wirklich was dran ist.
Wir probieren, denke ich, nachher mal ein.
Auf jeden Fall.
Welche Bedeutung spielt tatsächlich dieser letzte Aspekt, nämlich der Lesezeitpunkt, heutzutage?
Heutzutage, glaube ich, ein enorm wichtiger, weil es einfach die Jahre immer heißer werden. Und beim Spätburgunder weiß man das ja schon lange, dass da 2-3 Tage einen enormen Unterschied machen können. Ich glaube, der Riesling verzeiht einem da ein bisschen mehr. Aber auch beim Lemberger, muss ich sagen, haben wir, seit ich am Hebel bin, deutlich den Lesezeitpunkt verfrüht. Also ich glaube, ich bin immer mit Abstand der Erste im Remstal, der Lemberger liest. Und früher, also mein Vater hat immer gemeint, man liest kein Lemberger vorm Riesling. Mhm. Und seit 2015
tut ihr das?
Ja, haben wir, gab's nie, war es nie wieder andersrum. Mhm. Also klar, Riesling-Kabinett kommt noch früher dran, aber wir haben seit 2015 den Lemberger immer komplett im Haus gehabt, bevor es mit dem Riesling richtig losging. Und
hat der auch ein kleines optimales Lesezeitfenster?
Ich glaube nicht so krass wie beim Spätburgunder, aber wenn man, ich stehe halt auf Sauerkirsche so ein bisschen im Lemberger. Ich mag Lemberger fein, fruchtiger und frischer und auch mit viel Säure, eben genauso wie beim Riesling. Und deswegen ernten wir die früher. Aber ich glaube, das wird einem eher verziehen. Wobei, man muss natürlich auch sagen, dass beim Lemberger gibt es vielleicht auch nicht so eine krasse Szene wie jetzt für Spätburgunder. Und man kennt halt auch eine große Bandbreite an Lemberger-Stilistiken. Und Lemberger wird ja oft mit Syrah verglichen. Und ich meine, ich kann jetzt Lemberger nicht mit Spätburgunder vergleichen, aber ich finde ihn schöner, wenn er eleganter ist als ein, oder ein bisschen schlanker ist als ein Syrah. Und ich glaube, durch das, dass da einfach sich noch nicht so eine Stilistik durchgesetzt hat, uns wenig Ideale gibt in dem Sinn, kann man da auch noch nicht von so einem perfekten Lesezeitpunkt sprechen, weil halt auch Lemberger, wenn er sehr fleischig ist und ein bisschen speckiger, immer noch als sehr hochwertig gesehen wird und als perfekter Essensbegleiter. Mhm. Aber das sind dann halt schon eher die schwereren Vertreter. Und auch ich finde auch die Burgenländer sind relativ schwer in der Regel.
Mhm. Auch beim Syrah gibt es ja letztlich mehrere Ideale. Ne?
Ja,
da haben wir diese sehr filigranen, schlankeren von der nördlichen Rhone.
Ja.
Ja, aber es gibt auch Australier und andere, die sind eben eher von einem mächtigeren Stil.
Ja, und sind trotzdem gut. Die ganze Welt redet halt in den letzten paar Jahren eigentlich von Pinot und ich glaube, deswegen ist das der Geschmackskorridor deutlich verfeinert oder strenger geworden.
Wie ist das mit dem? Früher hat man immer gesagt, Mensch, wenn man höhere Qualitäten haben will, dann muss man auch in der Quantität deutlich zurückgehen. Muss man das unter Umständen jetzt vor dem Hintergrund des Klimawandels nochmal so ein ganz kleines bisschen neu justieren?
Ich glaube ja. Also ich habe ja in Kalifornien auch Praktikum gemacht und ich musste damit zur Ertragsschätzung raus. Und ich weiß noch, ich habe dann den ersten Stock, also wir mussten mehrere Stöcke raussuchen, die wir dann zählen, wie viel Trauben am ganzen Stock hängen. Was jetzt bei uns zu Hause, wir gehen immer nach einzelnen Trieben, aber da war wirklich so, haben wir nach Stock gezählt und ich habe den ersten Stock gezählt, bin irgendwie auf 40 Trauben gekommen. Und dann habe ich, gut, wir haben auch viel Party gemacht in Kalifornien. Ich habe dann gedacht, okay,
zu viel Party gestern Abend.
Ein bisschen mehr konzentrieren, den Stock nochmal zählen. Und dann bin ich irgendwie aber auf 38 gekommen. Und ich habe den ersten Stock, habe ich glaube ich dreimal gezählt und war immer irgendwo zwischen 38 und 42 Trauben und habe dann irgendwann gedacht, okay, krass, es sind einfach deutlich andere Erträge. Gut, die haben da auch eine Bewässerung gehabt. Aber ich denke schon, dass der Ertrag mit dem Klimawandel auf jeden Fall auch noch ein Instrument ist, wo wir drehen können, ein Rädchen ist, an dem wir drehen können, um trotzdem auch mit den heißeren Jahren noch elegante Weine hinzubekommen.
Das heißt durchaus auch wieder mal ein paar Trauben mehr.
Ja, vermutlich. Also noch sind wir nicht so weit, noch Trauben ist es nicht ganz. Aber auch, ich meine, die letzten Jahre mit der biologischen oder biodynamischen Bewirtschaftung haben wir schon auch gemerkt, unsere Trauben sind generell deutlich kleiner. Dadurch meiner Meinung nach auch viel gesünder. Mhm. Wir haben auch, seit wir umgestellt haben, liegt vielleicht auch an den Jahrgängen, aber ich habe das Gefühl, wir haben jedes Jahr gesündere Trauben. Mhm. Wir haben viel weniger Probleme mit Botrytis auch. Gut, natürlich zielt der biologische Pflanzenschutz auch mehr darauf, harte Schalen zu erzeugen bei den Beeren. Aber wir haben auch weniger Ertrag und wir überlegen mittlerweile wirklich oder wir machen deutlich weniger grüne Lese, vor allem beim Riesling und sind auch wirklich überlegen, ob wir das überhaupt noch brauchen.
Auch Halbierungen und Ähnliches.
Ja, also klar, beim Lemberger ist es natürlich noch sinnvoll, weil der Lemberger auch gern zu Stiellehme neigt, dass man da die Spitzen wegschneidet. Ja, also ich frage mich, wie lange wir das noch machen müssen. Aber es ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein so im Kopf drin, dass man halt denkt, ja, für das große Gewächs oder für die große Lage braucht man, muss man den Ertrag reduzieren. Man muss ja irgendwo einen Unterschied.
Vorgaben des Verbandes
etc. Genau, ja. Ja, und man muss auch einen Unterschied, man denkt ja immer, man muss ja noch irgendwie mehr Arbeit reinstecken ins große Gewächs als jetzt in Gutswein.
Das war ja früher klar. Späte Lese, niedrigere Erträge, das waren ja quasi gesetzt. Ne?
Genau, ja.
Ja, und das könnte, ja. Wie ist es überhaupt? Man könnte ja sogar so weit gehen und könnte auch nochmal klassische Lagenklassifikationen in Frage stellen und könnte sagen, Mensch, unter den neuen Bedingungen sind vielleicht Lagen morgen besser als die Top-Lagen von gestern.
Ja, definitiv. Also das merken wir auch jetzt schon, weil wir durch das, dass wir, wie gesagt, den Fokus auf Riesling ausgerichtet haben, jedes Mal, wenn wir einen Weinberg roden, pflanzen wir Riesling. Also wir haben allein dieses Jahr 1,5 Hektar gerodet und alles komplett mit Riesling gepflanzt und wir haben uns kein einziges Mal die Frage gestellt, ob die Lage gut genug ist, weil wir davon überzeugt sind, dass das mittlerweile überall möglich ist, was früher vielleicht nicht überall der Fall war in den tiefen Lagen.
Weil du immer gucken musstest, dass Riesling auch reif wird.
Ne? Ja, genau.
Und weil du gerade für Neupflanzung spielen die Piwis in deinem Kopf zumindest eine Rolle, im Herzen vielleicht weniger?
Ja, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, gar nicht. Ich denke immer, wir müssten das aus Gewissensgründen irgendwie fördern, aber irgendwie macht mich das ehrlich gesagt null an. Also
ist nicht sexy, ja?
Nee, irgendwie nicht. Ich kann aber auch nicht so richtig sagen, warum. Also auch wenn mir immer wieder Leute sagen, ja, da gibt es jetzt mittlerweile welche, die auch gut schmecken. Ich habe halt immer die Erfahrung gemacht, dass sie mir nicht so schmecken. Und ich bin, glaube ich, einfach auch ein Stück weit zu sehr traditionalist geworden in den letzten Jahren und zu konservativ geworden. Also was, ich bin eigentlich an sich überhaupt nicht konservativ, aber dann in manchen Sachen doch irgendwie. Also vor allem, wenn es um Weinbau geht, bin ich, glaube ich, relativ konservativ.
Du, das darfst du ja auch sein, ne? Also du
denken nur die wenigsten von mir.
Bist du sicherlich im Herzen auch nicht konservativ, aber den Piwis und in der Konsequenz auch sozusagen der Weinbergsökologie in einem gewissen großen Sinne gedacht, würde es gut tun.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn es mehr Piwis gäbe und das wiederum würde bedeuten, es wäre gut, wenn mehr auch der Ambitionierteren, wie soll ich sagen, nicht ambitioniert, der ist schon richtig, aber der erfolgreicheren Winzer sich ihrer annehmen würden.
Ja, wir sollten das eigentlich schon mehr tun,
das stimmt. Wenn das nur die Genossenschaften tun oder wer auch immer, ja, dann
wird es nie was.
Genau, dann wird es nie was. Dann bleibt es immer in stiefmütterlich.
Also nicht, dass ich jetzt die Genossenschaften, das wollte ich jetzt damit auch nicht sagen.
Nein, aber...
Ja, wir haben zur Verteidigung unserer Ehre, wir haben eine ganz kleine Parzelle Regent, wo wir mit in der Regel ja zwei, dreimal Pflanzenschutz im Jahr hinkommen. Ja, man muss mit Sicherheit, da müsste man mehr tun. Aber ich hoffe immer, dass es noch einen anderen Weg gibt, den Pflanzenschutz zu reduzieren. Und ja, mal schauen, was da noch auf uns zukommt.
Was hältst du davon, wenn wir mal einen Wein miteinander verkosten?
Sehr gern.
So, ihr Lieben, das war das Interview mit Moritz Heidler aus Stetten im Remstal. Gleich in der nächsten Episode geht es dann weiter mit unserem gemeinsamen Tasting, das ganz im Zeichen seiner Rieslinge stand. Wenn du noch ein halbes Stündchen hast, dann hör doch gleich rein. Oder, was auch keine schlechte Idee ist, besorg dir die Weine und verkoste später, dann virtuell mit uns gemeinsam. Genau das ist auch der Kern meiner Online-Weinverkostungen, die allerdings live stattfinden und zu denen du dich auf meiner Webseite anmelden kannst. Und selbstverständlich ist auch der Winzer oder die Winzerin, deren Weine wir verkosten, live mit von der Partie. Bis dahin, lass es dir schmecken, tschüss und auf Wiedersehen.